Jetzt auch nicht damit gerechnet, dass so viele Leute heute Morgen kommen würden. Eigentlich hatten wir sogar überlegt, den Gottesdienst noch ausfallen zu lassen. Aber ist ja gut, dass wir es nicht gemacht haben. Vielleicht kann er einfach nochmal jeder aufzeigen, der hier in der Nähe eines freien Stuhles sitzt, dann kann man das von hinten sehen. Hey, was seid ihr denn da? Okay, also wer länger in der Gemeinde ist, weiß, da muss man jetzt nicht drauf hören, wenn die beiden da aufzeigen. Weil da war nur noch ein Platz auf der Stuhllehne frei. Aber da vorne sind tatsächlich noch eins, zwei. Da auch noch drei. Ja, Weihnachten ist echt eine sehr spezielle Sache. Also ich habe noch nie vor vier Weihnachtsmännern gepredigt da in der ersten Reihe. Gut, dass ihr mich nicht eingeweiht habt, sonst hätte ich das wahrscheinlich auch noch gemacht und mir so ein rotes Kostüm hier besorgt. Und dann hätte heute irgendwie jeder, der auf die Bühne muss, hier ein rotes Kostüm anziehen müssen. Ja, aber ich habe es ja zum Glück auch nicht gewusst. Ich habe auch immer gedacht, es gäbe nur einen Weihnachtsmann. Und das hat mich gerade irgendwie an diesen alten Witz erinnert. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Also der geht ungefähr so. Ich bin da kein guter Witzeerzähler. Von daher, ihr müsst einfach trotzdem lachen, wenn ich das Zeichen dazu gebe. Also der geht ungefähr so, wie begrüßen sich zwei Richter. Sagen, hallo, euer Ehren. Wie begrüßen sich zwei Könige? Sagen, guten Tag, Majestät. Und wie begrüßen sich zwei Päpste? Betrüger. Und ich dachte, wäre das vielleicht bei Weihnachtsmännern auch, so eine vier Weihnachtsmänner, irgendwie, da müssen drei von falsch sein, aber das ist vielleicht auch gar nicht so. Eigentlich hatten wir die Weihnachtspredigt schon, nämlich vor, ich glaube, zwei Wochen oder sowas. Wir haben ja eine Reihe über Jesus gerade und vor ungefähr zwei Wochen ging es dann eben auch schon um Jesu Geburt. Von daher werde ich jetzt auch keine klassische Weihnachtspredigt halten, werde aber trotzdem auch auf die Weihnachtsgeschichte mal zu sprechen kommen, und zwar in beiden Versionen, nämlich sowohl nach Matthäus 2 als auch nach Lukas 2. Und mir ist aufgefallen, dass ich, glaube ich, die ganzen letzten Jahre immer irgendwie gesagt habe, dass wir uns eigentlich nie ans Kirchenjahr halten. Und das stimmt auch. Ich habe noch nicht mal eine Ahnung, wann der dritte Sonntag nach Trinitatis ist und diese ganzen Feierlichkeiten, die ich gar nicht kenne. Aber Weihnachten ist das komischerweise doch immer anders, weil es mich irgendwie auch beeindruckt. Also es fasziniert mich irgendwie, was Weihnachten gefeiert wird. Auch wenn ich das Ganze drumherum nicht so richtig gerne mag, um das ganz vorsichtig auszudrücken, finde ich doch irgendwie, dass es theologisch und philosophisch irgendwie eine sehr interessant und bewegende Sache ist, dass Gott selbst Mensch geworden ist. Und ich begreife es immer noch nicht und vermute auch mal, dass das keiner so richtig mit dem Kopf verstehen kann, aber so für mein Herz ist das echt eigentlich die größte Sache überhaupt. Also viele finden ja, die Kreuzigung ist so das Opfer irgendwie schlechthin, aber ich finde irgendwie, dass man die Herrlichkeit im Himmel verlässt, um Mensch zu werden und auch noch weiß, worauf es hinausläuft, das ist eigentlich nochmal ein größeres Opfer und nochmal irgendwie etwas Tieferes, als nachher dann am Kreuz zu sterben und wieder aufzustehen. Also ich kann mir das gar nicht vorstellen, dass jemand sowas machen würde und sagen würde, ja, ich bin in der Herrlichkeit, ich bin da, wo jeder hin will und trotzdem irgendwie tausche ich das für 30 Jahre ein, wie für das Leben eines Menschen, finde ich total abgefahren. Also von daher so Philipper 3 ist für mich eigentlich so die tiefste Weihnachtsbotschaft überhaupt, so dass Jesus sich selbst entäußerte oder entleerte, wie es eigentlich im Griechischen heißt, und Mensch wurde, indem er alle göttlichen Eigenschaften abgelegt hat, um dann hier als Mensch unter Menschen geboren zu werden. Also finde ich eine ganz fantastische Sache. Ich werde heute ein bisschen hin und her springen zwischen drei Kapiteln, nämlich Matthäus 2, Matthäus 13 und Lukas 2. Ich hoffe, ihr könnt dem Ganzen folgen. Wenn nicht, ist das schade für euch. Aber es wird mich aufbauen, weil ich ja weiß, was ich sagen möchte. Und ich werde nicht Weihnachten anfangen, sondern ungefähr 30 Jahre später, als Jesus gepredigt hat. Und er hat viel gepredigt über Gottes Reich. Also das war so das Thema, das ihm offenbar sehr fasziniert hat, das ihm sehr am Herzen gelegen hat. Und wo er sehr viel darüber geredet hat, was Gottes Reich ist, wann Gottes Reich kommt, was Gottes Reich mit den Menschen macht, wie man sich in Gottes Reich verhält. Und immer wieder eigentlich, egal wo er war, immer Gottes Reich, Gottes Reich, Gottes Reich. Und Matthäus hat alle Aussprüche gesammelt, die er gehört hat über Gottes Reich. Weil Matthäus für Juden geschrieben hat, hat er Himmelreich gesagt, weil die Juden religiöse Probleme damit hatten, den Namen Gottes in den Mund zu nehmen, hat er es nicht Reich Gottes genannt, sondern hat es Himmelreich genannt. Und das ganze 13. Kapitel von Matthäus handelt eigentlich nur von Himmelreich-Gleichnissen. Also alles, was Jesus dazu gesagt hat. War nicht eine lange Predigt, sondern Matthäus hat einfach sein Evangelium thematisch sortiert und hat dann gesagt, das 13. Kapitel gilt dem Reich Gottes. Und da sagt er, 44 bis 46, mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Schatz, der in einem Acker vergraben war und von einem Mann entdeckt wurde. Der Mann freute sich so sehr, dass er, nachdem er den Schatz wieder vergraben hatte, alles verkaufte, was er besaß, und dafür diesen einen Acker kaufte. Mit dem Himmelreich ist es aber auch so wie mit einem Kaufmann, der schöne Perlen suchte. Als er eine besonders wertvolle fand, verkaufte er alles, was er besaß, und kaufte dafür diese eine Perle. Also zwei ganz alltägliche Sachen eigentlich. Der eine ist ein Bauer, vielleicht war er auch so ein Tageslöhner, der immer auf anderen Äckern gearbeitet hat. Aber ich stelle mir eigentlich eher vor wie so einen heutigen Bauer, so jemand, der seine Parzelle hat und anpflanzt. Und er macht jeden Tag das Gleiche, also von den Jahreszeiten abhängig natürlich. In der einen Saison pflügt er, in der nächsten Saison sät er aus, dann wird Unkraut gejätet und irgendwann wird das fertige Produkt eingebracht. Und jetzt ist er halt jeden Tag mit seinem Pflug unterwegs und pflügt den Acker um. Und da findet er auf einmal irgendwie etwas, womit er nicht gerechnet hat, was er auch noch nie irgendwie da gesehen hat, nämlich der Pflug bleibt auf einmal hängen. Und er ärgert sich wahrscheinlich zuerst einmal und denkt sich, Mist, da ist so ein großer Stein, den muss ich jetzt ausgraben und wegschmeißen. Und er bückt sich und kramt in der Erde rum und er sieht, es ist kein Stein, sondern da guckt eine Ecke einer Schatzkiste raus. Muss man sich so vorstellen, so ein kleines Eichenkästchen mit Metallbeschlägen drumherum. Sieht auch schon ganz schön alt aus. Ist vielleicht auch noch so ein Totenkopf drauf. Und er macht das Ding auf und sieht, es ist randvoll mit Gold. Also was macht er? Guckt sich um, sieht, aha, keiner hat's gesehen, gräbt die Kiste wieder ein, pfeift ein Liedchen und pflügt weiter, als ob nichts geschehen wäre. Dann geht er nach Hause, holt alles Geld, was er irgendwo versteckt hat, und kauft damit den Acker, den er bisher nur gepachtet hat. Und jetzt gehört dieser Schatz ihm. War so im Grunde genommen ein totaler Zufallsfund. Irgendwie da hat er nicht nachgesucht und er hätte auch nicht gedacht, dass so etwas passieren würde. Die zweite Geschichte ist ganz ähnlich, aber es ist kein Zufallsfund, sondern es war ein Kaufmann, der hat mit Perlen gehandelt und hat immer gesucht auf dem Markt, wo es besonders schöne Perlen gibt. Und jetzt auf einmal irgendwie sieht er diese Perle, die einfach nur herrlich ist. So groß wie so eine Wahrsagekugel. Wunderschön anzusehen und er weiß, hey, die muss ich haben. Und auch er verkauft seinen ganzen Laden, alles, was er hat irgendwie und kauft dafür diese eine Perle. Und ich habe jetzt irgendwann die Tage mal drüber nachgedacht, also eigentlich war ich schon in der Vorbereitung für eine andere Predigt und habe da mal alles gelesen, was Jesus überhaupt so gepredigt hat und gesagt hat und habe mir das alles rot unterstrichen irgendwie, weil ich das mal im Zusammenhang lesen wollte. Und da ist mir diese Geschichte aufgefallen und auf einmal irgendwie kam so eine Verbindung irgendwie zu Weihnachten und ich dachte so, dass es in der Weihnachtsgeschichte Leute gibt, die sehr gut illustrieren, was Jesus in diesem Gleichnis rübergebracht hat. Und ich weiß nicht, ob das Absicht war, ob Jesus darauf angespielt hat oder ob das jetzt irgendwie einfach nur Zufall ist oder vielleicht auch nur etwas ist, was mir auffällt und kein anderer würde da diese Verbindung sehen. Aber ich glaube irgendwie, dass es zwei Gruppen gegeben hat, irgendwie die vor Weihnachten da waren, die Jesus erkannt haben und die sich ähnlich verhalten haben wie diese beiden Leute in den Gleichnissen. Und überhaupt finde ich, ist das eine der faszinierendsten Sachen überhaupt, dass es Leute gegeben hat, die Jesus schon erkannt haben, bevor er geboren worden ist. Also bevor man irgendwie sehen konnte, dass er wirklich mal der Messias wird und dass da was ganz Großes und Besonderes ist, haben diese Leute schon irgendwie von Gott her eine Klarheit bekommen, dass mit diesem Kind irgendetwas ungewöhnlich ist, dass es ganz außergewöhnlich ist und dass dieses Kind etwas ganz Besonderes ist. Gab die Propheten im Alten Testament, das hatten wir auch schon, 330 Bibelstellen ungefähr, wie die prophetisch auf Jesus hin ausgelegt werden können, wo Leute schon vor Jahrhunderten gesagt haben, wo er herkommt, in welcher Stadt er geboren wird, wie lange er leben wird, wie er sterben wird, Details seines Todes und wie gekannt haben. Aber genauso abgefahren finde ich das eigentlich, dass es Menschen gegeben hat, die wie Johannes der Täufer Jesus schon im Mutterleib erkannt haben, also sich irgendwie gefreut haben, als die beiden Mütter sich getroffen haben. Oder dass es Leute gegeben hat, wie die Astrologen aus dem Morgenland, die Tausende von Kilometern vielleicht gelaufen sind, weil sie einen Stern gesehen haben und Gott hat ihnen daraus eine Offenbarung gegeben. Oder wie Hanna und Simeon, die den kleinen Jesus gesehen haben, der gerade mal 2 Wochen alt war, der wurde in den Tempel gebracht und auf einmal wissen sie, hey, unsere Gebete sind erhört worden. Und eigentlich ist nicht sichtbar anders an diesem Jesus, eigentlich ist es nur ein Kleinkind. Und doch haben die irgendwie so eine komische prophetische Perspektive, dass sie durch die äußere Erscheinung durchblicken konnten und gesehen haben, dieser Jesus ist wirklich der Messias. Und die beiden Gruppen, über die ich reden möchte, sind zum einen die Magier aus dem Morgenland, die Heiligen Drei Könige, wie sie heute meistens heißen, und die Hirten auf dem Feld. Und ich glaube, dass die Hirten auf dem Feld ähnlich sind wie dieser Bauer, der zufällig den Schatz in seinem Acker findet. Wir können die Geschichte nachlesen, im Lukas 2 steht das beschrieben. Und es war so, dass die Hirten einfach ganz normal ihren Job gemacht haben. Sie haben die Schafe gehütet und am Ende des Tages haben sie das gemacht, was Hirten am Ende des Tages eben machen. Sie haben ein Feuer angemacht, die Schafe haben sich überall hingelegt. Hin und wieder läuft ein lethargischer Hund durch die Herde und bellt irgendein Schaf an, das wieder aufwacht und gerade mal aufs Klo will. Und die Hirten sitzen an ihrem Lagerfeuer, haben so Alubecher, so Metalltassen, aus denen sie Kaffee trinken. Und einer von ihnen spielt auf einer verstimmten Akustikgitarre Lieder. So typische Hirtenszene eigentlich. Das machen sie schon seit Jahren so und es ist auch noch nie irgendetwas Besonderes passiert wie auf diesem Feld. Und dann sagt Lukas, auf einmal passiert etwas total Merkwürdiges, nämlich der Engel des Herrn tritt in ihre Mitte. Ich weiß nicht, wie der ausgesehen hat, der Engel des Herrn, aber ich weiß, dass Johannes in der Offenbarung ein Engel erschienen ist und der war so mächtig anzuschauen, dass Johannes wie tot irgendwie vor seinen Füßen niedergefallen ist, weil er damit nicht klargekommen ist. Und ungefähr so stelle ich mir das auch vor. Die sitzen da an ihrem Lagerfeuer, trinken ihren Kaffee und auf einmal irgendwie in ihrer Mitte, vielleicht sogar mitten im Feuer, ist eine Gestalt, die ist 5 Meter groß, blendend weiß und steht ganz einfach da. Und dann sagt Luther das irgendwie so schön nett, wie so eine typische biblische Untertreibung, sie fürchteten sich sehr. Wahrscheinlich haben die sich nicht nur sehr gefürchtet, die haben es richtig mit der Panik zu tun gekriegt, denn das hatten sie noch nie erlebt. Und das ist auch noch nie vorher passiert. Und ihre Eltern waren wahrscheinlich schon Hirten und deren Eltern, wie bis 1000 Jahre zurück, waren wahrscheinlich auch schon Hirten. Und keiner hat es je erlebt, dass abends auf einmal ein Engel dasteht. Und jetzt sitzen sie also da, schlottern mit den Knien und trauen sich noch nicht mal wegzulaufen. Und der Engel sagt zu ihnen, Freunde, habt keine Angst. Heute ist was richtig Gutes passiert. Heute ist euch nämlich der Heiland geboren. Und dann wird es auf einmal richtig spektakulär, denn kaum haben die Engel gesagt, dass der Heiland geboren ist, geht irgendwie so wieder Vorhang zur Seite und es heißt da, dass die Menge der himmlischen Heerscharen auf einmal auch noch auf dem Felde waren und angefangen haben, Gott Loblieder zu singen, Hosanna in der Höhe. Also und ich glaube, also spätestens da irgendwie werden die Hirten mit den Nerven völlig irgendwie am Ende gewesen sein. Denn jetzt ist nicht mehr nur noch dieser eine Engel, jetzt sind auf einmal hundert oder tausende von Engeln auf diesem Feld und singen auch noch und es ist das Lob Gottes da. Und es muss eine total heftige Gegenwart des Heiligen Geistes da gewesen sein. Und sie haben Gott irgendwie auf eine Weise erlebt oder erkannt, wie sie das noch nie vorher erlebt haben. Und ich habe einmal eine Geschichte gehört, wie von jemand, der einen Engel gesehen hat. Das war hier Manfred Lieske irgendwie aus Solingen, Pastor in der Ekklesia da. Und er hat mir das irgendwann mal erzählt, mir da war die Geschichte schon 40 Jahre oder sowas her. Und der hatte irgendwie immer noch so ein Zittern in der Stimme, also scheint irgendwie auch was ganz Besonderes gewesen zu sein. Es war da erzählt, dass sie bei so einer Erweckungsveranstaltung mit einigen Leuten in der Turnhalle gebetet haben, also mehrere Dutzend Leute, nicht bloß so 3, 4, 5. Und während sie so gebetet haben, erscheint auf einmal irgendwie so mitten im Raum eine große weiße Gestalt, die alle gesehen haben, also nicht nur er, sondern alle irgendwie, die als Beter da waren und hat irgendwie gar nichts gemacht. Mir war bloß so eine Gegenwart Gottes auf einmal da und dann ist irgendwann die Gestalt weggegangen, sie sind irgendwie noch hinterhergegangen, haben gesehen, dass sie eine Treppe zum Dachboden raufgeht und dann auf einmal verschwunden war. Und das hat den Mann total beeindruckt. Und das war nur ein Engel und der hat noch nicht mal was gesagt. Also schätze ich mal, dass das für die Hirten irgendwie eine total abgefahrene Sache war, dass auf einmal so bei ihrer normalen Arbeit die Menge der himmlischen Heerscharen da ist. Und es hat auch ganz offensichtlich etwas mit ihnen gemacht. Denn auf einmal verlassen diese Hirten ihre Herde, lassen alles stehen und liegen und gehen nach Bethlehem, um zu sehen, dass da ein Kind in der Krippe liegt und um den Messias anzubeten. Und auf dem ganzen Weg, und wir haben sie allen erzählt, was sie gesehen haben, also haben das nicht für sich behalten, konnten sie wahrscheinlich auch gar nicht, weil ihr Herz so voll war davon, haben sie allen die Menschen erzählt, wie das Jesus geboren ist und dass der Messias, auf den man schon seit Jahrhunderten wartete, endlich gekommen ist. Bei diesen drei Weisen aus dem Morgenland war es mehr so wie bei dem Mann, der die Perle sucht. Die haben eh schon in den Sternen geforscht. Das war ihr täglich Brot. Das war so eine Art Beruf, so komisch das irgendwie auch heute klingt. Aber irgendwie das war das, was sie einfach immer gemacht haben. Und wir stellen uns die heute immer so ein bisschen dümmlich vor. Also ich zumindest, vielleicht ist das bei euch nicht so. Aber so bei, wenn ich an Astrologen denke, dann denke ich immer so an diese Werbungen, die so nachts nach 2 Uhr im deutschen Sportfernsehen und so laufen, wo dann irgendwie Miss Elvira abgebildet ist mit so einem Kopftuch, wo ein paar Sterne drauf sind und halt dann anbietet, irgendwie für 150 Euro dir deine Zukunft vorauszusagen. Und ich mich immer frage so, hey, wer macht das? Also wer schickt da wie 150 Euro hin, damit die irgendetwas sagt? Aber scheinbar ist das ja doch so, dass Menschen das machen. Aber damals, sind wir zur Zeit Jesu, da waren die Wissenschaften noch nicht das, was sie heute sind. Und da war Astrologie eine richtige Wissenschaft. Konnte man richtig lernen. Und wenn man Astrologe war und Ahnung davon hatte und sich so verkaufen konnte, dass man tatsächlich irgendetwas aus den Sternen rauslesen konnte, dann hatte man auch ziemlich sicher gleich einen ziemlich hohen Posten am Hof. Und der König hat dauernd nachgefragt, was die Sterne über dieses und jenes sagen. Also das waren damals irgendwie richtig anerkannte Leute, die wissenschaftlich gearbeitet und wissenschaftlich gedacht haben. Und das beeindruckt mich deshalb so ein bisschen, weil ja immer wieder so komischer Widerspruch konstruiert wird zwischen Glauben und Wissenschaft. So als ob man nur das eine könnte. Also man kann nur entweder glauben oder Wissenschaftler sein, aber beides zusammen soll ja angeblich unmöglich sein. Und ich möchte mal sagen, dass das echt Quatsch ist. Also ich kenne einige Wissenschaftler, die mit Jesus leben und Physiker sind, Mathematiker, Chemiker und alles Mögliche. Einer sogar Professor und ist trotzdem irgendwie an Jesus gläubig und sein wissenschaftliches Denken scheint nicht im Widerspruch zu dem zu stehen, dass er die Bibel glaubt und mit Gott lebt. Es gibt einen deutschen Physiker, Max Planck heißt der, der ist schon lange tot und hat mal was sehr Interessantes gesagt, nämlich gesagt, so für den religiösen Menschen steht der Glaube am Anfang des Denkens und für den wissenschaftlichen Menschen steht der Glaube am Ende des Denkens. Also dass man als Wissenschaftler offenbar immer wieder an so einen Punkt kommt, wo man sagt, ja, alles erklären können wir doch beim besten Willen nicht. Also egal, wie wir uns bemühen, aber es gibt immer noch so ein paar Sachen, die passen einfach nicht in ein menschliches Gehirn rein. Und es gibt immer noch so ein paar Dinge, die kann man sich nicht erklären, außer wenn man irgendwie ins Transzendente geht. Und wo man auch als Wissenschaftler anerkennen muss, ja, es ist Raum für Gott da und zwar ohne Ende. Und das ist schon alleine, irgendwie erkennst du daran, wenn du mit deinen Kindern mal redest oder mit irgendwelchen Kindern laufen ja sonntags genug herum. Und die stellen mir so Fragen nach dem Universum. Und dann ist ja immer so die Frage, ja, was ist dahinter? Was ist am Ende des Universums? Dann sagst du vielleicht ja noch ein Universum. Ja, was ist dahinter? Noch eins. Was ist dahinter? Noch eins. Und Kinder können das 2 Stunden lang machen, dass du irgendwann total genervt bist. Und was du dabei merkst, ist, es geht nicht. Du kannst nicht Unendlichkeit erklären. Also irgendwie muss es etwas Unendliches geben, aber man kann es mit menschlichem Verstand nicht begreifen. Es passt einfach nicht in unseren Kopf hinein. Und solche Fragen bringen dich fast automatisch dahin, zuzugeben, dass es durchaus möglich ist, dass es einen Gott gibt und dass es möglicherweise sogar sehr wahrscheinlich ist. Ich habe mal ein Buch gelesen von 2 Mathematikern, die haben sich, jetzt fragt mich nicht nach Details, aber die haben sich bekehrt und haben Gott kennengelernt während ihres Mathematikstudiums, als sie über das Gödel'sche Unvollständigkeitstheorem gelernt haben. Ich habe das dann damals verzweifelt versucht nachzuvollziehen, was das Gödel'sche Unvollständigkeitstheorem um Gottes Willen ist. Ich habe immer noch keine Ahnung, aber hat sie das so beeindruckt, dass sie gesagt haben, ja, boah, wenn das richtig ist, dann muss es definitiv einen Gott geben und sind Christen geworden darüber. Völlig verrückte Sache eigentlich. Also Gottes Wege sind echt schon ganz schön seltsam. Hey, und diese Magier, die kamen von weit her. Keiner weiß genau, wo sie herkommen. Manche Leute gehen davon aus, dass sie vielleicht aus dem Irak waren. Und sie haben jetzt den Himmel beobachtet. Und Gott hat ihnen irgendwie eine Erkenntnis gegeben, dass die neue Sternkonstellation, die sie gesehen haben, nicht einfach nur etwas Natürliches ist, sondern ein übernatürliches Zeichen, das auf die Geburt und wie eines ganz besonderen Königs hinweist. Und dann haben sie sich auf den Weg gemacht, haben Geschenke mitgenommen, die extrem wertvoll waren, sind hunderte, vielleicht tausende Kilometer zu Fuß oder auf Eseln gereist, haben Gefahren auf sich genommen, die so eine Reise durch den Irak halt mit sich bringt. Muss man ja bloß mal die Nachrichten gucken, da hat sich bis heute nicht viel dran geändert. Und sind schließlich angekommen irgendwie und haben diesen König der Juden gesehen und der Stern hat sie dahin gebracht. Also das waren Profis, die immer schon irgendwie diesem Beruf nachgegangen sind und auf einmal ist in diesem Beruf etwas total Besonderes und sie gehen hin und finden Jesus. Und was in diesem Gleichnis oder vielmehr in dieser Geschichte, in dieser Beschreibung des Reiches Gottes, mit das Jesus auch bringt, noch drin ist, und das, finde ich, illustrieren auch beide irgendwie ganz deutlich, sowohl die Hirten als auch die Magier, ist, dass das Evangelium keine einfache Sache ist. Eins ist in beiden Geschichten drin, nämlich die Sache ist so kostbar, dass man alles aufgeben muss, um sie zu bekommen. Und es wäre nicht möglich, mir den Acker zu kaufen, ohne alles zu verkaufen. Es wäre nicht möglich, die Perle zu kriegen, ohne alles in die Waagschale zu werfen. Es wäre für die Könige nicht möglich gewesen, für Jesus die Geschenke zu bringen, ohne möglicherweise ihr Leben und ihren Posten am Hof zu verlieren, ohne irgendwie viel Geld zu investieren. Die Hirten sind so verändert worden von dieser Begegnung mit Gott, dass sie ihre Schafe haben Schafe sein lassen und stattdessen wir als Evangelisten durch die Welt gezogen sind und erzählt haben, was Gott ihnen gesagt hat und nur noch dieses eine Ziel hat, nämlich zu Jesus zu kommen. Und ich weiß, dass das ein total radikaler Anspruch ist. Aber da kann man auch eigentlich nichts von wegnehmen. Alles, was Jesus gesagt hat, ist irgendwie radikal gewesen. Und er hat nicht irgendwie so eine komische Weichspül-Message gehabt, wie man die heutzutage ja so ganz oft hört. Nämlich so, ja, du kannst die Perle haben und den Rest auch noch, weil eigentlich schenkt Gott dir ja die Perle. Sondern es war irgendwie alles, was er gesagt hat, war irgendwie sehr deutlich, es war direkt und es war sehr radikal. Nämlich das Evangelium und Gottes Reich ist nichts für die Wankelmütigen, ist nichts für die Leute, die beides haben wollen, alles aus der Welt bekommen möchten und Gott als Bonus, als Sahnehäubchen noch da drauf, sondern Gottes Reich ist für die Leute, die entschlossen zugreifen und sagen, hey, ich bin bereit und ich bin bereit, mir alles dafür zu geben, was nötig ist, weil ich einfach weiß, irgendwie, dass der Glaube etwas Kostbares ist, weil ich weiß, dass das, was Jesus für mich getan hat, etwas absolut Wertvolles ist und weil ich weiß, dass ich in dieser ganzen Welt nichts finden werde, was dem gleich ist und deswegen lohnt es sich, alte Denkmuster aufzugeben, deswegen lohnt es sich, aus alten Lebensgewohnheiten rauszukommen, deswegen lohnt es sich, irgendwie den Einsatz zu bringen, den man eben bringen muss, weil es einfach die kostbare Perle ist, weil es einfach der Schatz im Acker ist und weil es sich einfach lohnt, es zu nehmen. Und ich glaube, dass das ist, was viele Menschen halt auch abhält davon. Es gibt auch im Neuen Testament schon welche, die haben an Jesus geglaubt, aber haben sich nicht getraut, als Christen zu leben. In der Apostelgeschichte ist von einigen Pharisäern die Rede, die schon erkannt haben, dass Jesus wirklich der Messias war, aber Angst hatten wie um ihren sozialen Status, vielleicht um ihren Beruf, möglicherweise sogar um ihr Leben gebankt haben, weil es damals schon eine Christenverfolgung gegeben hat und sich deswegen nicht dazu gestellt haben. Und es gibt durch die ganze Kirchengeschichte natürlich immer irgendwie Leute, die es irgendwie geglaubt haben, dass Jesus wirklich der ist, für den er gehalten wird, aber trotzdem nicht bereit waren, für diesen Preis zu bezahlen und nicht bereit waren, sich ganz darauf einzulassen und ihr Leben darauf zu wetten, dass tatsächlich Jesus der Messias ist. Paulus nennt das im 1. Korinther wie so den Anstoß des Kreuzes, dass es ein Ärgernis ist für Menschen, die nicht glauben, weil es einfach diesen Anspruch hat, weil Jesus radikal gewesen ist in dem und gezeigt hat, dass du nicht beides haben kannst. Und die Sache ist die, dass Glaube etwas total Persönliches ist. Unter den vielen Menschen, die damals gelebt haben, als Jesus geboren worden ist, haben nicht alle verstanden, wer er ist. Es haben auch nicht alle Sterndeuter die Sterne richtig gedeutet und sind nach Bethlehem gegangen. Es haben auch nicht alle Hirten diese Erleuchtung gehabt, die diese paar Hirten gehabt haben. Und Glaube ist irgendwie immer etwas, was man persönlich hat, wo es nicht reicht, um das Wort von jemand anderem zu nehmen, aber es kommt immer irgendwie darauf an, irgendwie die eigene Begegnung mit Gott zu haben. Und so ist die Weihnachtsbotschaft im Grunde genommen auch, irgendwie, dass Glaube individuell ist und dass jeder für sich diesem Gott begegnen muss. Wir haben letztes Mal ein Weihnachtsstück aufgeführt. Ein paar von euch haben es ja gesehen, war so ein kleines Krippenspiel über die heiligen zwei Könige. Ich weiß auch gar nicht, wo der dritte geblieben ist, der ist irgendwie aus dem Stück verschwunden oder der war vielmehr gar nicht erst drin. Aber da war so ein Satz irgendwie, der mich sehr berührt hat. Eigentlich war es ein ziemlich lustiges Stück, zumindest als wir es aufgeführt haben. So das Skript war noch nicht so besonders lustig, aber so die Endfassung war dann doch ziemlich witzig. Und der Satz war von König Herodes, der von Roland gespielt war. Und er macht mir so seine Schriftgelehrten rund, weil die nicht rausfinden, wo der Messias geboren werden soll. Und die Schriftgelehrten versuchen immer, sich rauszureden und sagen, ja, komm, wir bemühen uns rauszukriegen, wo dieser angebliche König geboren ist. Und dann keift Herodes sie völlig an und sagt so, hey, nicht ihr habt zu entscheiden, ob es der König der Welt ist, sondern jeder muss für sich entscheiden, wer dieses Kind ist, das da geboren wird. Und das fand ich ein sehr tiefen Satz eigentlich, weil es das ausdrückt, was Glaube ist. Nämlich es ist eine persönliche Beziehung zu Jesus und man muss es selber finden. Glaube ist immer irgendwie etwas Individuelles. Es ist nicht ein Christkind geboren worden für alle, sondern es wird erst bedeutsam für dich, wenn es Jesus ist, der für dich geboren wurde, Weihnachten. Und solange das nicht der Fall ist, kann es sein, dass Weihnachten überhaupt nichts für dich bedeutet. Aber sobald du erkannt hast, dass Gott für dich gekommen ist und für dich gestorben ist, für dich auferstanden ist, kann Weihnachten echt etwas ganz Besonderes werden. Amen. Och, ich hätte sogar noch Zeit gehabt. Naja. Gut, dann möchte ich nochmal irgendwie die vier lustigen Weihnachtsmänner auf die Bühne bitten. Wir experimentieren ja schon seit einer ganzen Weile mit unseren Gottesdienstabläufen herum und jetzt ist heute ein neues Experiment und ich muss sagen, bisher gefällt es mir eigentlich ganz gut. Also die Predigt so mitten im Lobpreis, drei Lieder vorher, drei Lieder nachher, kann sein, dass das so bleibt.